Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt-Marie.
Hallihallo, ihr Lieben. Ja, zurück, eine neue Woche mit neuen Celebrity-News. Und ja, es war einiges los. Bevor wir uns da aber wie immer kopfüber reinstürzen, hast du irgendwas Schönes erlebt die Woche? Vielleicht auch, also gesehen, gehört, gelesen, gespiegelt, erlebt. So.
Ich fürchte, nein. Diese Woche war absolut erfolglos, also ereignislos, nicht erfolglos. Mhm.
Aber du weißt ja, keine Neuigkeiten sind ja eigentlich gute Neuigkeiten.
Eigentlich. Gute Neuigkeiten, ja.
Genau. Gut. Ich habe eben gerade noch ein ganz langes Telefonat mit meinem Vater geführt, um ein bisschen bei Computerproblemen zu helfen, soweit ich das kann. Aber ich kann auch nicht immer alles lösen. Das ist mal so, aber wir haben uns ja noch verabschiedet mit, okay, bis zum nächsten Problem, alles klar, ciao. Aber so ist das halt. Wobei, ganz ehrlich, viele Sachen finde ich auch schwierig. Also da kann ich auch verstehen, dass dann die Generation meines Vaters da sitzt und sagt, oh mein Gott, wie geht das, ja? Also das ist alles nicht so einfach.
Naja. Ja. Vielleicht sind wir auch gar nicht mehr auf der Höhe der Zeit.
Eigentlich sind wir ja auch gar nicht. Aber ich meine, also wenn ich nicht auf der Höhe der Zeit bin, ist mein Vater erst recht nicht auf der Höhe der Zeit. Also so viel technische Kenntnis habe ich dann noch. Aber tatsächlich ist es auch so, dass wir sind ja gar nicht die Internetgeneration. Wir sind ja genau dazwischen. Also wir hatten noch.
Ja, sollte man meinen, ne? Genau.
Ja, genau.
Ich find's auch immer verwirrend, wenn, also entrüstend auch, wenn die Kinder meiner besten Freundin mir dann irgendwas erklären. Dann denke ich, okay, jetzt ist es soweit.
Ja, weil wir haben noch beides erlebt. Wir haben quasi noch ohne Internet erlebt, genau. Dann die ersten Anfänge. Das heißt, wir sind genau dazwischen. Und mein Bruder zum Beispiel, der ist 4 Jahre jünger. Und bei dem merkt man ganz deutlich den Unterschied. Also es ist richtig krass. Und ich hätte nicht gedacht, dass dann so 2, 3, 4 Jahre wirklich so viel ausmachen. Aber der ist halt schon wirklich so kopfüber immersed in dem ganzen Kram mit aufgewachsen. Und da merkt man echt einen deutlichen Unterschied. Mhm.
Ich habe aber zum Beispiel mal über Gen Z gelesen, dass da jetzt schon wieder
Gen Z war aber nochmal was? Das war die aktuelle ist ja Gen Alpha, oder? Und ich verwechsel es immer. Und
nee, Gen Alpha sind, glaube ich, die jetzt demnächst Schulabschluss machen.
Genau.
So.
Und Gen Z sind die davor,
so Gen Z?
Oder?
Genau. Ja, richtig.
Genau. Weil ich bin immer gedanklich, denke ich immer, Gen Z sind die aktuellen, aber es stimmt ja gar nicht, weil die aktuellen sind eigentlich Gen Alpha. Ja.
Ja, je nachdem, was, also ich meine, die leben ja alle gleichzeitig, das ist ja nicht so. Aber genau, Gen Alpha wird gerade erwachsen und Gen Z geht gerade irgendwie an die Uni oder so. Oder ist wahrscheinlich auch schon älter. Die sind schon in den 20ern. Ich glaube, die Millennials werden gerade so 30. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe.
Was sind wir dann nochmal? Wir sind doch auch noch Millennials. Wir sind doch noch genau, ich glaube, wir sind
also
das vorletzte
Jahr. Also
ich bin
Gen Xer.
Achso, das kann sein.
Millennial,
warte.
Glaube ich. Genau. Ich bin tatsächlich noch Gen X. 78 geboren, bis 80 sagt man. Und alles
ja, genau.
Zwischen 80 und...
Bis 80 gehen die Millennials, oder? Ich bin nämlich genau das letzte
genau,
Jahr Millennial. Genau. Ich bin in den 80 geboren.
Also das erste Jahr Millennium.
Ja, also oder rückwärts, wenn du genau richtig. Genau, und du bist vor 80 geboren?
Ja, ich bin 78.
Ah, okay.
Quasi ganz später Gen Xer.
Ja, gut. Ja,
das heißt,
ja.
Ich darf sowieso dann schon früh technische Hilfe beanspruchen von den Jüngeren.
Okay.
Nee, ich denke halt auch immer, ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch albern, aber ich denke auch manchmal, hey, ich weiß immerhin noch, wie eine DOS-Eingabeaufforderung aussah.
Ja,
und so.
Naja, gut.
Und hab dann irgendwie mit dem Norton Commander irgendwelche Disk-Laufwerke formatiert oder so, keine Ahnung. Und heute hat man nur noch Apps, aber ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist oder nicht.
Ja, es ist ja natürlich auch manchmal ein bisschen lustig. Also man macht sich ja immer so lustig von wegen, was ist eine Kassette, was ist ein CD-Player und so.
Mhm.
Und dass die neue Generation schon gar nicht mehr weiß, was das ist. Und ich meine, nur weil ich nicht in den 60ern geboren bin, weiß ich trotzdem noch, was weiß ich, wie in den 60ern ein Fahrrad ausgesehen hat. Also ich meine, die sind ja nicht blöd.
Das stimmt schon, ja.
Auf der anderen Seite aber gibt es dann manchmal auch Bezeichnungen, weil nämlich tatsächlich ein Kollege mir erzählt hat, und das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Und ich musste so lachen, weil der eben ganz so ein Schülerpraktikant da hatte. Ich meine, wann machst du dein Schülerpraktikum mit 14 oder so, gell? Also so in den Dreh rum. Ein Schülerpraktikant da hatte im Büro und dann eben am PC ein bisschen was gezeigt hat und ihn dann hat machen lassen und so. Und dann fragte dann der Praktikant, wo er das denn jetzt, also wie er das denn jetzt abspeichert. Und dann meinte er, also da musst du da oben rechts auf das Diskettensymbol gehen. Und er so, was ist denn eine Diskette? Und so, oh mein Gott, ach, das Viereck, ja genau. Ja.
Ja, es ist so. das tatsächlich gibt es ja so manche Sachen, die dann so überbleiben und die dann so mitgeschleppt werden, nur noch als Zeichen und man selber kennt Zeichen vielleicht noch. Ich meine, Telefonhörer ist ja auch auf jeder Oberfläche drauf, aber wann hast du das letzte Mal einen Telefonhörer in der Hand gehabt? Also da gibt es ja auch schon ganze Generationen, die niemals eine Wählscheibe gedreht haben und dann einen Telefonhörer am Ohr hatten.
Ja,
so.
Klar. Naja.
Das ist so witzig, wie sich das dann so als Symbol erhält und das dann alle auch selbstverständlich benutzen, aber Teile der Bevölkerung wissen gar nicht mehr, was das bedeutete. So,
naja, also gut, dann habe ich aber eine kleine Empfehlung. Und zwar, endlich ist sie da, Staffel 10 von Feuer und Flamme. Ich habe lange darauf gewartet, ich habe es ja schon öfter erwähnt, jetzt ist sie da. Und ich war ganz glücklich, weil wir kriegen 8 Episoden. Früher waren es, glaube ich, immer so 8 bis 10 und in den früheren Staffeln. Und dann haben sie es irgendwie runtergeschraubt auf 5 bis 6. Und dann war ich schon immer sehr enttäuscht, weil es einfach viel zu wenig war. Und jetzt sind sie wieder hoch auf 8, da bin ich also schon ganz glücklich. Und die ersten beiden Episoden der aktuellen Staffel 10, die stehen jetzt schon in der Mediathek und dann kommt wöchentlich immer eine Episode dazu, wenn es dann im Fernsehen quasi gezeigt wurde.
Mhm.
Und wer also möchte, kann sich jetzt angucken. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, ich habe mich jetzt durch alle möglichen solche Reality-TV, wir begleiten, was weiß ich, die Polizei, die Kranken, die Krankenwagenfahrer, genau, Feuerwehr, was auch immer. Ich habe mich ja durch allen möglichen Kram durchgeguckt und meines Erachtens nach ist Feuer und Flamme echt das Beste da draußen. Also qualitativ
inklusive
das Beste. Bitte?
Inklusive Tierpflegern im Zoo.
Ja, Tierpfleger ist ja nicht die gleiche Kategorie für mich. Also ich rede jetzt so von wirklich Notfallhelfern.
Okay.
Tierpfleger weiß ich nicht. Ich habe aber tatsächlich in einer stillen Minute alle, ich glaube 4 Folgen oder was, das war so schnell vorbei, von Einsatz in der Tierklinik geschaut. Ich habe eigentlich ja nach Feuer und Flamme gesucht, wann das Startdatum nochmal war, weil ich es vergessen hatte. Ich wusste, es war irgendwann Ende August, das war jetzt am 20. Und dann bin ich über dieses Einsatz in der Tierklinik gestolpert, dann meinte ich so, oh, naja, guckst du mal rein. Und bin dann hängen geblieben. Und weil auch die Tierklinik nämlich in Darmstadt war. Und da dachte ich, ach, das ist bei mir hier um die Ecke. Weißt du, so, oh. Also, nee, Entschuldigung, in Hofheim. Und ich dachte, das ist bei mir hier um die Ecke. Das war so, oh. Naja, und auf jeden Fall, ich fieber bei sowas ja immer so ein bisschen mit. Wobei, diese ganzen Zoo-Geschichten, die gucke ich nicht. Also diese, wo die Zoo-Leute begleiten irgendwie, da habe ich nicht so, ich weiß nicht, das ist mir, ja, weiß ich nicht. Ah ja, gut. Was ich auch geschaut habe noch tatsächlich, apropos, ich bin ja dann so irgendwie hängen geblieben, die ARD und ZDF-Mediathek hatte gerade eine ganze Menge, sie hat eine Menge gerade an royalen Geschichten, die ich mir angeguckt habe. ZDF hat da jetzt wieder 2 neue Serien reingestellt, also Dokumentationsserien. ARD hat jetzt gerade die 2. Staffel von Unparteiisch, da geht es um Fußballschiedsrichter. Eigentlich interessiert mich das nicht die Bohne, aber tatsächlich finde ich es da spannend, weil du da hören kannst, was die Schiedsrichter zu den Fußballern sagen. Und das wollte ich immer schon mal wissen, wenn die da auf dem Feld irgendwie rumschreien und mit den Leuten reden, was die da eigentlich sagen. Und die haben ja die ganze Zeit so ein Mikro auf, das wird ja alles mitgeschnitten, das hat nur nie jemand gehört, außer die Schiedsrichter selber. Und da fand ich die 1. Staffel schon ganz spannend, um einfach mal so einen Blick hinter die Kulissen zu kriegen. Und jetzt gab es die 2. Staffel, die habe ich mir auch angeschaut. Und man muss natürlich sagen, sie haben jetzt mit der 2. Staffel dann gemerkt, also mit der 1., weil die so erfolgreich war, dass sie da auch natürlich ein bisschen Werbung für sich positiv machen können für die Schiedsrichter. Und man merkt schon in der 2. Staffel, dass sie das so jetzt ein bisschen so gedreht haben, so nach dem Motto, ja, und wir sind so cool und werden auch alle Schiedsrichter. Aber trotzdem hast du ja immer noch den Anteil, wo man halt hört, was sie einfach sagen. Hm. Und da werden Ansagen gemacht. Also es ist schon immer noch ein Rausfeld, sag ich mal. Ja. Hm. Naja, also das lief auch. Und dann ist jetzt auch gerade die aktuelle neue Staffel, ich erzähle es jetzt einfach, habe ich gar nicht alles aufgeschrieben, aber fiel mir gerade ein, weil ich halt in der ARD-Mediathek unterwegs war. Die aktuelle neue Staffel von Inas Nacht läuft auch. Das ist, glaube ich, hands down eine meiner allerliebsten Talkshows. Die hat immer 2 Gäste, es ist alles in sehr, sehr kleinem Ambiente und ich liebe Ina Müller sehr. Ich finde, die ist eine großartige Moderatorin, aber sie ist halt eine von den Leuten, die man halt entweder hasst oder liebt, weil die ist laut und nimmt kein Blatt vor den Mund und ihr Humor liegt mir sehr, also ich mag das wirklich sehr, aber es gibt halt auch Leute, die sagen, nee, das ist mir zu anstrengend. Das kann ich auch verstehen, ja.
Naja. Ich mag sie tatsächlich auch sehr gerne, ja. Habe auch erst wenige Folgen von dieser, erst wenige Folgen von dieser Show gesehen tatsächlich.
Ich liebe diese Show so sehr. Ich habe ja wirklich, ich habe alles gesehen und finde es so schade, dass man da nicht einfach, also man kann ein bisschen rückwärts gehen, aber nicht so lange. Also ich fände es ja schön, wenn sie einfach alle Staffeln einfach komplett einstellen würden, aber du kannst nur so die letzte Staffel noch irgendwie zurückgehen.
Mhm.
Ja, und das gucke ich jetzt auch. Da kommt regelmäßig jede Woche immer eine Folge. Da freue ich mich auch immer sehr und das kann ich sehr empfehlen. Und das heißt, ihn das nachts, weil es halt abends losgeht, irgendwie um 23 Uhr etwas. Ich gucke es halt immer nur in der Mediathek, weil mir das alles zu spät ist oder ich halt selber irgendwie auch schon vergesse, dass heute Abend die Sendung ist und sehe dann am nächsten Tag in der Mediathek, ach ja, richtig, da war ja die Sendung. Oder wenn man halt auch arbeitet am nächsten Tag, kann ich verstehen, dass man dann nicht um 23:30 irgendwie noch so eine Sendung einschalten will. Naja, und sie hatte jetzt 60. Geburtstag und da gab es eine Dokumentation über sie, eine Stunde Eppes. War wirklich ganz schön, ist auch noch als Film in der Mediathek drin.
Hm.
So, ja, also das war so ein bisschen das und ansonsten, ja, ich hatte so ein bisschen, also es klingt jetzt nicht so, aber meine Woche war sehr durchwachsen. Ich weiß nicht, ich so ein bisschen hoch, runter mit allem, mit Gefühlen und allem. Das war ein bisschen anstrengend, aber na gut.
Ja.
So, dann kommen wir mal zu anderen anstrengenden Dingen, nämlich Toten. Also, wir haben diese Woche natürlich wieder ein paar Tote gehabt. Unter anderem Terence Stamp, der mit 87 Jahren gestorben ist. Und Terence Stamp ist ein sehr bekannter, ich würde jetzt tatsächlich auch sagen, Hollywood-Schauspieler. Ich kenne ihn tatsächlich aus verschiedenen Rollen. Unter anderem, als erstes habe ich dran gedacht, als seine Rolle General Zod in Superman.
Mhm.
In Superman 2 vor allen Dingen, aber in Superman 1 hat er am Ende, also zum Cliffhanger hin, da gibt es ja diese ganz bekannte, wie sagt man, diese Szene, wo er ja in diesem, wo die ja in diesem Gefängnis in dieser anderen Dimension gefangen sind und dann ja er dann quasi so, wie sie gegen so eine Scheibe von innen klopft und rausgelassen werden will und halt schreit und dann sich diese Scheibe im Weltraum quasi so um sich selber dreht, in so wie in so ein zersprungenes Scheibenstück. Also wenn du Superman gesehen hast, entsinnst du dich vielleicht. Ja, also Dunkel. Er hat ganz, ganz viele Dinge gemacht. Also, aber wie gesagt, General Zod ist das, wo ich dran gedacht habe. Dann wohl mit einer seiner bekanntesten Rollen war in Billy Budd. Das habe ich nicht gesehen, das ist von 62. Er hat also wirklich in den 70ern auch ganz große, 60er, 70er Jahre ganz große Erfolge gehabt. Er hat in Tim Burtons Big Eyes jetzt 2014 zum Beispiel auch gerade erst wieder mitgespielt. Oder 2021 in Last Night in Soho. Ich habe ihn auch gesehen übrigens, er hat ein Cameo in His Dark Materials, die wirklich sehr, ja, sehr gute Verfilmung von der BBC, die hier komplett untergegangen ist irgendwie in Deutschland. Also ich glaube, die hat in Deutschland keiner gesehen außer mir. Und die war wirklich,
ja, selbst
gut.
Ich habe die nicht gesehen.
Die war sehr gut. Also ja, absolut hochkarätiges Produktionsmaterial. Nee, wie sagt man, Produktionswert. Also ganz, ganz hohe Schauwerte und auch wirklich sehr gute Schauspieler. Also ich war wirklich positiv überrascht. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Das ist wirklich, wirklich toll. Dann hat er in Smallville eine kleine Rolle gehabt in der TV-Serie. Statt jetzt aber Bösewicht in Superman war in diesem Superman-Franchise Jor-El der Vater von Superman. Genau, und aber wie gesagt, er war dann auch für seine Rolle als Billy Budd, was ja so sein großer Durchbruch war, 62, war er auch, glaube ich, für einen Oscar nominiert, wenn ich mich richtig entsinne. Und dann hat er noch mitgespielt, da habe ich ihn nämlich auch gesehen, in Far From the Maddening Crowd. Und in...
Oh, er hat sogar in Theorema mitgespielt.
Ja, das habe ich nicht gesehen.
Ich auch nicht, das steht aber auf der Liste, weil das irgendwie ein, glaube ich, sehr spannender, kinky Film ist.
Ah. Dann hat er noch mitgespielt in Wall Street, aber nur einen kleinen Auftritt. Den habe ich aber auch gesehen. Und Young Guns habe ich auch gesehen. In Alien Nation, genau, das war noch, da wollte ich nämlich noch sagen.
Ah.
Da hat er auch mitgespielt. Übrigens auch ein vergessenes Genre-Juwel.
Franchise.
Genau. Und in The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, da hat er nämlich auch eine Rolle gehabt, eine sehr wichtige, große. Und da ist er auch sehr bekannt für geworden. Und das ist auch gerade aktuell in der Arte-Mediathek, wenn ich mich nicht
irre. Ja, stimmt, habe ich heute auch gesehen. Genau. Kann man auf YouTube gucken.
Naja, oder in der Arte-Mediathek.
Oder in der Arte-Mediathek. Aber Arte hat den auch komplett auf YouTube reingestellt.
Ah, okay, das meintest du. Okay, ja, ja.
Mhm,
und
genau.
Ich habe den schon mal empfohlen, auch auf meinen Accounts. Ich crossposte ja und den muss man gesehen haben. Der ist wirklich richtig gut. Und wie
ja,
gesagt, da war ja einer von den dreien. Wir sind ja da zu dritt unterwegs quasi. Ja, und Soderberghs The Limey hat er wohl noch eine herausragende Rolle gehabt. Das habe ich aber nicht gesehen. Ich bin nicht so ein großer Soderbergh-Schauer. Auch wenn das natürlich ein sehr bekannter Regisseur war. Und in Star Wars Episode 1, da hat er auch noch mitgespielt. Da habe ich ihn nämlich auch gesehen als Chancellor Valorum. Und genau, das war so ein bisschen das. Ach ja, und in Red Planet, also auch Sci-Fi, hat er ebenfalls mitgespielt. Also ja, das ist also auch mit mir hat er diverse Schnittmenge gehabt, sozusagen. Hm. Ja, und jetzt ist er leider, wie gesagt, verstorben. Was ich übrigens nicht wusste, das noch als kleine Anekdote am Schluss. Er war tatsächlich derjenige, der die Rolle von, also der im Musical Elfie die Rolle des männlichen Hauptdarstellers als Originalschauspieler, wie soll, also man sagt ja, originated hat quasi, also als erster gespielt hat. Und dann sollte Elfie verfilmt werden, ist ja auch ein Riesenhit gewesen. Und dann hatte er aber keine Zeit, weil er halt entsprechend Angebote hatte, Theater und so weiter gemacht hat, Musical auch gemacht hat. Und dann hat er den Leuten, die ihn angefragt haben für die Rolle, dass er also seine Rolle, die er auf der Bühne so toll gespielt hat, auch im Film dann wiederholen sollte, dann hat er stattdessen aber Michael Caine empfohlen. Und Michael Caine hatte halt mit Elfie seinen großen Filmdurchbruch. Und ich frage mich dann als Schauspieler, ob man dann das sein Leben lang in der Karriere bereut. Aber dass man quasi die eine Rolle abgegeben hat. Ja, naja. Ja, also wie gesagt, Stamp ist jetzt mit 87 Jahren verstorben und war wirklich auch sehr präsent in meiner Filmbubble. Dann ist verstorben Brent Hinds mit 51 Jahren. Brent Hinds ist Gitarrist der Band Mastodon. Und das war total verwirrend für mich, weil wenn ich Mastodon höre, denke ich natürlich sofort an den Social-Media-Kanal. Aber das ist natürlich nicht gemeint. Und das ist eine Metal-Band. Ich kenne mich ja mit Metal nicht so aus, aber wohl auch recht bekannt. Und er ist jetzt bei einem Verkehrsunfall leider verstorben. Ein Motorradunfall. Also alles sehr unglücklich. Vor allen Dingen, es gab vorher wohl auch Knatsch mit der Band. Er ist wohl dann auch, hat die Band wohl auch verlassen. Beziehungsweise wurde
Anfang
gegangen.
Des Jahres.
Ja, ist alles noch ein bisschen unklar und so. Aber das ist natürlich jetzt alles sehr tragisch.
Und ich habe irgendwo gelesen, dass Mastodon von Metallica irgendwie als ihre Nachfolger bezeichnet wurden.
Ja,
oder so.
Okay. Ja, kann sein, ja.
Also a band's band oder so. Ich hatte nämlich auch noch nie von denen gehört.
Ja, naja, in der Metal-Szene sind sie wahrscheinlich recht bekannt, aber
ich bin kein Metaller.
Immer nie so, genau. Dann ist verstorben Richter Frank Caprio mit 88 Jahren. Da weiß ich gar nicht, wie präsent er in Deutschland überhaupt ist, aber ich habe ihn jetzt trotzdem mal erwähnt.
Ich habe noch nie von ihm.
Ah, okay. Ja, ich erwähne ihn hier nur kurz. Ich weiß nicht, ob man den hier in Deutschland kennt. Wie gesagt, das ist ein TV-Richter mit diesen klassischen Richtergeschichten. Da wurde im Gerichtssaal halt mitgefilmt. Das ist in den USA ja alles ein bisschen entspannter. Und der hat halt so, ich weiß gar nicht, was für eine Art von Gericht das dann ist, also so Kleindelikte. Also in der Regel sowas wie Verkehrsdelikte, also über eine rote Ampel gefahren, einen Strafzettel bekommen.
Heißt Caught in Providence, also nehme ich mal an, dass das in Rhode Island spielt.
Genau, richtig, genau.
Ach, cool.
Und was
das
aber.
Das sind doch bestimmt sehr beschauliche, wholesome Verbrechen, die da diskutiert
werden. Naja, also der hat nur Verkehrsdelikte. Also der hat nur Leute.
Nur Verkehrsdelikte.
Ja, also nur Leute, die entweder über eine rote Ampel gefahren sind oder falsch geparkt haben. Aber das sind dann Leute, die kommen, also es gibt Leute, die kommen mit einem Verkehrsdelikt, also mit einem Strafzettel, den sie irgendwie sagen, den weigern sie sich zu bezahlen, weil. Und dann gibt es aber auch Leute, die haben irgendwie 17 Verkehrs-nicht bezahlte Dinge und so. Und das ist ja so krass, weil sowas löst dann halt auch immer sowas. Also das, ich habe mir das tatsächlich, also auf YouTube bin ich in so ein YouTube-Loch gefallen, deswegen kannte ich ihn. Und das löst dann immer so Ketten aus. Also wenn du halt eine gewisse Menge an Strafzetteln nicht bezahlt hast, dann wird halt dein Fahrzeug erstmal stillgelegt, also mit diesen Dingern an den Reifen. Und dann wird es abgeschleppt. Und um das dann von diesem Parkplatz, wo das dann da steht, zu entlassen, kostet es, glaube ich, irgendwie $80. Und dann musst du aber noch die Zeit zahlen, die es da gestanden hat. Das heißt, die meisten kommen dann
unter. Und den Towtruck, oder? Der das da hingeschafft
hat. Ja, also die meisten kommen da zwischen $200 und $400 halt nicht raus. Und da drauf kommt dann natürlich auch die Strafe für die Strafzettel und die Verzögerungsstrafe und so weiter. Das heißt, du sitzt dann da und hast dann vielleicht 600, 800 oder was auch immer Euro, die du zahlen musst. Und dann sind da aber eben auch, das sind aber alles, also die meisten, die da auftauchen,
so,
sind tatsächlich arme Würstchen.
Ne?
Ja. Also oft sind es alleinerziehende Elternteile, die halt einfach gar keine Kohle haben. Ja. Und das ist halt immer, und ich habe das mir halt angeguckt und es macht Spaß, sich anzugucken, weil er halt einfach ein sehr, sehr lieber Mensch ist. Also man merkt ihm an, dass er halt, also der ist kein Pushover oder so, aber man merkt ihm halt an, dass er halt auch da sitzt und denkt sich, Mensch, die arme Sau, weißt du, wie kann ich da jetzt versuchen, das zu lösen, dass beide Seiten sozusagen da zufrieden rausgehen. Und manchmal lässt er dann eben Strafen, er lässt da Strafen und manchmal auch nicht. Also man muss dann halt gucken. Und natürlich ist es alles auf größtmöglichen Effekt gedreht. Aber ich glaube, das, warum die Leute das so mögen, war, weil er halt einfach sehr echt wirkte und sehr Also ich glaube, der ist so. Ich glaube tatsächlich, der ist so. Und der hat das ganz, ganz lange gemacht. Und wie gesagt, auf YouTube kann man sich da einiges anschauen. Und dann gibt es dann aber auch so Fälle, also es gibt dann so Fälle wie, der hat dann immer den, der Mensch, der da halt dann kommt mit seinem Anliegen, stellt sich dann vorne ans Mikro. Meistens haben die ja gar keinen Anwalt dabei. Und manchmal brauchen die Leute dann aber auch einen Anwalt. Und dann ist natürlich rein zufällig gerade ein Anwalt im Raum, nämlich sein Sohn. Der natürlich Anwalt ist. Das heißt, der hat seine ganze Familie da irgendwie mit reingeholt. Und ja, auf jeden Fall gibt es dann schon ganz lustige Szenen. Also zum Beispiel, dass eine Mutter mit der Tochter kommt und irgendwie 3 Strafvergehen über rote Ampel gefahren und so. Und das war halt die Tochter und nicht die Mutter, die gefahren ist. Woraufhin dann die Mutter die Tochter damit hingeschleift hat, gesagt hat, nee, also ich war das nicht. Du musst da jetzt für gerade stehen. Oder halt so Situationen wie Ticket ausgestellt, Parken erlaubt zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Und das Ticket war ausgestellt, also das Strafticket, auf 17 Uhr 59 und 59 Sekunden. Also da hat er nur gesagt, 17 Uhr 59 ist nah genug dran, an 18 Uhr dismissed, mal sowas. Aber manchmal auch wirklich so herzzerreißende Geschichten wie Leute, die halt einfach keine Ahnung haben, wie sie die Miete zahlen sollen und so. Und dann hat er gesagt, ja, also bei einer Frau zum Beispiel hat er schon auf $50 runter reduziert, so weit runter reduziert, wie es auch nur ging. Und er hat gesagt, $50, können Sie das jetzt direkt zahlen? Dann hat sie gesagt, ja. Und er hat gesagt, was haben Sie dann noch im Portemonnaie? Und dann meinte sie $5. Und dann meinte er so, okay, dismissed. Weißt du, so halt. Also es ist wirklich manchmal. Und dann sind aber manchmal so lustige Dinge, wie zum Beispiel, die eine waren damit Familie, also wahrscheinlich, weil sie niemanden für die Kinder hatten zum Aufpassen. Also Vater, Mutter und der Sohn. Der Vater ist halt einfach zu schnell gefahren. Und die beiden Eltern waren noch dabei zu argumentieren, warum sie jetzt definitiv keine Strafe kriegen sollen. Und dann hat der Richter den Sohn nach vorne gerufen und hat gesagt, so, du hast es jetzt in deiner Hand. Ist der Papa jetzt schuldig oder nicht? Und dann meinte der Sohn so, schuldig. Und der ganze Saal hat vor Lachen auf dem Boden gelegen und dir so, wie viel soll er denn jetzt als Strafe zahlen? $20, $50, $100 und der Junge so, $50. Und die Mutter so, $50 und der Junge so, Und der Richter so, okay, $50. Und er so, manchmal so, weißt du, das ist schon ganz nett gewesen, ja. Okay, ich habe da jetzt viel zu lange drüber geredet, also eigentlich wollte ich nur sagen, das ist halt einfach ein sehr netter Kerl gewesen, der war auch sehr, sehr engagiert für Charity-Geschichten und so weiter und ist dann jetzt an Krebs gestorben mit 88 Jahren, ja, und so ein bisschen so ein TV-Liebling, ja. Dann haben wir Joe Karoff, der mit 103 Jahren gestorben ist. Joe Karoff, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe über seine Biografie jetzt weiter nichts recherchiert, aber ich möchte ihn nennen, weil er nämlich derjenige war, unabhängig davon, dass 103 einfach echt ein biebliches Alter ist, er war derjenige, der das James-Bond-Logo entworfen hat. Und das ist ja wirklich ein Logo, das ist also filmtechnisch und so, das ist ja wirklich überall, ist ja ein Riesen-Franchise, das James-Bond-Franchise und was mir irgendwie noch nie aufgefallen ist und ich weiß, ich bin total bescheuert, aber manchmal ist es ja so, man guckt auf Dinge und man sieht es einfach nicht oder man nimmt es nicht wahr und jetzt habe ich mir dieses Bond-Logo nochmal angeguckt und mir ist nie aufgefallen, dass die 7, dass das eine Pistole ist. Also mir war schon klar, dass das, also mir war schon klar, dass dieser Teil, der dann rechts von der 7 weggeht, dass das eine Pistolenendung ist. Aber mir war nicht klar, dass das mit der Zahl 7 zusammen, also dass die 7 quasi der Handteil ist von der Pistole. Genau, das habe ich nicht gesehen. Wie gesagt, ich war so ein bisschen blind.
Naja, es spielt ja auch genau damit. Also,
ja klar, logisch.
Die 7 beides ist, ja. Wenn man nach ihm guckt, der hat auch noch ganz viele andere sehr ikonische Filmplakate gemacht, so in den 60er, 70ern, 80ern. Unter anderem von West Side Story oder Cabaret oder A Hard Day's Night. Also wenn man da die Plakate vor Augen hat, dann hat er die designt. Genau.
Ja, wunderbar. Es gibt auch einen Artikel in der New York Times, den verlinke ich euch, dann könnt ihr euch dann noch ein bisschen schlau lesen. Und ich habe es jetzt noch nicht gehört, aber mich würde es auch nicht wundern, wenn im 007-Podcast von unseren Kollegen aus dem gleichen Netzwerk, in dem wir ja sind, dem DBPDW-Netzwerk, da haben wir auch einen James-Bond-Podcast. Mich würde wundern, wenn sie nicht darüber kurz berichtet hätten. Ja. Gut, dann haben wir
Rolf
Jemand,
Seelmann
der gestorben Eggebert. Ist, der mir sehr, sehr am Herzen liegt.
Und das dachte ich mir schon.
Ja, und deswegen habe ich ihn hier mit reingebracht, weil er ist natürlich kein Schauspieler, aber er war doch ein bisschen ein Celebrity. Und zwar Rolf Seelmann Eggebert ist mit 88 Jahren gestorben. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer, dann seid ihr keine Royals-Fans. Rolf Seelmann Eggebert ist von Haus aus Journalist, hat natürlich noch mehr gemacht als nur die royale Berichterstattung. Aber die royale Berichterstattung, die er gemacht hat, für ARD, vor allen Dingen in erster Linie, hat er über 30 Jahre lang gemacht. Das heißt, wenn man royale Berichterstattung gesehen hat, und ich rede jetzt nicht nur von Serien, die er auch gemacht hat, sondern vor allen Dingen Live-Berichterstattung, also Hochzeit von Diana und Charles, Hochzeit von William und Kate, Hochzeit von den Holländern, Hochzeit von den Spaniern, also wirklich durch die Bank weg, alle
Beerdigung
großen
der Queen.
Hochzeiten, Beerdigung der Queen, genau, also alles wirklich, Beerdigung von Philipp, glaube ich, sogar auch, also der hat wirklich die großen Sachen, hat alles Rolf Seelmann Eggebert auf ARD kommentiert. Beziehungsweise NDR. NDR, ARD ist ja dann das quasi, ist ja ein Netz. Und Rolf Seelmann Eggebert ist die royale Stimme meiner Jugend und meiner späteren Erwachsenenjahre natürlich auch. Und ich mochte den immer sehr, der war immer sehr ruhig, ein sehr ruhiger Vertreter, aber wahnsinnig kompetent. Also der wusste wirklich, wovon er spricht. Und wenn ich manchmal die Berichterstattung heute höre, dann, also, da denke ich mir nur so, Leute, also da weiß ja ich sogar mehr. Da werden manchmal Dinge behauptet, das ist wirklich, da drehen sich einem die Zehennägel hoch. Es ist wirklich nicht schön. Und
Britt,
da denke ich mir immer.
Vielleicht ist es Zeit für eine neue Adelsexpertin der ARD.
Genau.
Da ist jetzt gerade ein Job frei geworden.
Oh Gott. Ja, also ich fand das, ich bin da sehr traurig. Ich habe ihn, er ist 2003 offiziell in Rente gegangen, hat dann aber natürlich zur Beerdigung der Queen auch nochmal kommentiert. Und also er wurde dann quasi nochmal gebeten und dann hat er es dann nochmal gemacht. Aber ich meine, 88 ist ja auch schon ein hohes Alter. Und er war nicht nur royaler Berichterstatter, aber das war, glaube ich, das, wo ihn die breite Masse kennengelernt hat. Er hat zum Beispiel auch jahrelang als Korrespondent in Afrika, also von Afrika berichtet. Das war auch so ein Herzensprojekt, hat er jahrzehntelang da immer, also war da unterwegs, hat gute Verbindungen gehabt, ist dann auch nochmal, kurz vor seiner Rente, ist er noch einmal komplett quasi die gleiche Strecke durch Afrika durchgefahren, wie früher als junger Korrespondent. Und da hat man das auch nochmal gesehen, also wie sich das verändert hat quasi in den letzten 50 Jahren oder was. Und dann hat er natürlich als royaler Experte dann wirklich so Serien auch gemacht, die sehr, sehr erfolgreich waren. Also sowas wie Königshäuser oder rund um Big Ben. Er war auch in London natürlich, da fing seine Begeisterung so ein bisschen, oder nicht seine Begeisterung, aber seine Berichterstattung über die Royals halt dann auch an. Oder dann hat er auch so Dinge gemacht wie die Windsors, also nur über das britische Königshaus und so weiter und so fort. Und von den Zuschauern wurde er immer so ein bisschen liebevoll Sir Rolf genannt. Und er selber hat sich aber genauso liebevoll auch als Königsfritze bezeichnet, weil er meinte, er muss auch ein bisschen Distanz dann kriegen, auch zu den Leuten. Weil man muss dazu ja auch sagen, der war wirklich auf Du und Du in Anführungszeichen, auf Du und Du mit den Königs. Also der ist dann da auch mit Königin Silvia oder auch mit der Queen zum Beispiel oder mit Charles. Da war der auch bei den Fototerminen, Presseterminen und hat sich auch mit ihm unterhalten. Also der war da und ist auch mal zum Tee eingeladen worden und so. Also das war zwar eine professionelle Beziehung, aber doch eine sehr enge Beziehung. Und das hat ja auch nicht jeder Journalist, weißt du?
Nee, das stimmt. Ja, vor allem schwierig, glaube ich, dann so eng befreundet zu sein und trotzdem dann so eine Neutralität.
Ja, also, aber es ist auch nicht wirklich befreundet.
Distanz
also, er hat mal gesagt, das fand ich ganz spannend, er meinte, und dann sitzt man da mit dem König auf dem Sofa und dann denken Zuschauer zu Hause an den Fernsehgeräten, oh mein Gott, jetzt hat er es geschafft. Und da hat er gesagt, aber in Wirklichkeit hast du trotzdem immer die Distanz. Also das ist so. Und da meinte er so, aber die Distanz brauchst du doch als Journalist. Ja.
Ja, klar. Ja.
Ja, also ich vermisse ihn schon seit 2003, weil seitdem er nicht mehr da ist. Ich habe zwischendurch auch gedacht, Mensch, Rolf, ich hoffe, du hörst es nicht. Aber jetzt ist er dann tatsächlich mit 88 verstorben. So, also das waren die Toten der Woche. Dann hatten wir Unfälle. Dylan Walsh hatte einen Verkehrsunfall. Dylan Walsh ist ein sehr bekannter Schauspieler, den man in ganz vielen Dingen gesehen haben kann. Wahrscheinlich, glaube ich, am allererfolgreichsten seiner Rolle aus Nip/Tuck. Da war einer von den beiden Chirurgen. Und er hatte jetzt einen Autounfall mit seiner Familie im Auto. Also ziemlich gruselig. Es geht allen gut, Gott sei Dank. Aber es muss wohl doch ein schlimmerer Unfall gewesen sein. Und ich habe das irgendwie nicht so richtig verstanden. Der ist gegen, also so ein Versorgungs, wie sagt man denn?
Ich dachte, einfach so ein Begrenzungspfahl in der Mitte.
Pfahl war das Wort, genau. So ein Pfahl gefahren irgendwie. Ich hab da nicht so richtig durchgeblickt.
Und hat dabei die die Fahrbahn gewechselt, wenn ich das richtig gesehen habe. Also irgendwie durch die Leitplanke in der Mitte durchgefahren.
Okay.
Aber ja, es ist ein bisschen nebulös, weil dann hat er auch wieder umgedreht, dann war es wieder richtig. Aber irgendwie ist dabei jedenfalls das Auto komplett draufgegangen. Aber niemandem ist was Schlimmeres passiert, ja.
Aber es muss wohl ziemlich heikel gewesen sein, also wenn du dann auch durch die Leitplanke durchbrichst. Ich meine, wir haben jetzt keine Info, warum das passiert ist, aber ich vermute mal, ich würde vermuten, Geschwindigkeit, weil ich meine, warum sollte sonst sowas passieren? Naja, man weiß es nicht, aber Gott sei Dank geht's allen gut und dann haben sie auch nochmal offiziell über eben den Presseagenten eben also eine Info rausgegeben, dass es ihnen gut geht, haben sich ein bisschen traurig von ihrem Auto verabschiedet, weil sie das schon so lange hatten und so gerne mochten und haben dann aber auch noch dazu gesagt, was ich noch ganz nett fand, dass sie sich nochmal ganz herzlich bedanken möchten, auch bei dem Hotel, also da war wohl so ein Inn, oder also in Hotel, Bar, Schrägstrich, auf der anderen Seite, wo das passiert ist. Und die sind sofort gekommen und hatten Wasser und alles dabei, um die Leute einfach, ja, um zu gucken, können wir was tun, können wir was helfen, braucht ihr einen Schluck Wasser oder so. Und haben sich wirklich ganz nett gekümmert. Und das, ja, finde ich jetzt auch nett. Also das ist Gott sei Dank gut ausgegangen. Dann hatte Tamar Braxton ebenfalls einen Unfall. Wahrscheinlich am bekanntesten als Sängerin.
Bekanntesten als Schwester. Oder?
Genau, also die Braxton Family ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, die Kardashians oder die Osbournes oder so, die haben auch so eine Reality-TV-Format, das in Deutschland aber, glaube ich, nicht gesendet wird oder das man in Deutschland so nicht kennt. Aber die Braxtons sind natürlich auch echt so eine Art, ich weiß gar nicht, mit was man das vergleichen möchte, also so eine Art vier, glaube ich. Whitney Houstons irgendwie so auf einem, vielleicht so. Kann man vielleicht so vergleichen. Die sind unheimlich dramatisch, das ist unglaublich. Und Tamar Braxton
ist ein
bisschen
wie LaToya Jackson oder so, so.
Ja, stimmt, so diese Jackson-Frauen oder so.
Tamar Braxton ist so die dritte in der Erblinie oder so.
Ja, und Tamar Braxton, die hat immer mal wieder so ganz komische Geschichten, die ihr passieren. Und jetzt hat sie geinstagrammt, dass, oh mein Gott, sie sei aufgewacht in einer Pfütze von ihrem eigenen Blut. Und wir alle so, what? Und also sie ist wohl von ihrer besten Freundin aufgefunden worden, ohnmächtig, und ist aufs Gesicht gefallen. Das hat dann stark geblutet und dann lag sie da quasi in ihrem eigenen Blut und hat sich wohl, sie hat eine gebrochene Nase, einen Zahn verloren oder einige Zähne verloren und ist auch von der Bewegung her wohl sehr stark eingeschränkt aktuell.
Das klingt eigentlich ziemlich krass.
Ja, also die muss, aber ich denke, wenn man, unabhängig davon, dass in Ohnmachtfall natürlich generell schlimm ist, aber ich glaube, viel größere Verletzungen kannst du, wenn du umkippst, einfach vom eigentlichen Aufprall des Umkippens halt davontragen. Also wenn du dann einfach auf den Kopf fällst oder aufs Gesicht jetzt wie in ihrem Fall, da können, glaube ich, viel schlimmere Dinge passieren als die eigentliche Ohnmacht, ja.
Ja.
Und offensichtlich war das hier der Fall. Und es ist aber auch nicht irgendwie klar, warum das passiert ist. Also sie hat jetzt auch nicht irgendwie geschrieben, was für ein Grund oder so, was immer so ein bisschen, also das hat dann natürlich immer ein bisschen Geschmäckle, weil bei so Celebrities denkt man ja sofort, ja, die hat wohl Drogen genommen oder so. Ich meine, wahrscheinlich nicht, aber es ist alles ein bisschen komisch. Und sie war dann im Krankenhaus und jetzt geht's ihr weitestgehend gut, aber sie ist trotzdem immer noch ziemlich mitgenommen und hat dann auch irgendwie so, oh mein Gott, ich danke Gott dafür, also weißt du so, dass er mir hier geholfen hat und ich sehe das Leben jetzt mit ganz anderen Augen und also man hätte gerade meinen können, die sei dem Tod von der Schippe gesprungen. Sie empfindet es so, also sie hat auch geschrieben, ich wäre fast gestorben, aber ja, keine Ahnung. Also diese ganze Story ist irgendwie ziemlich weird.
So ein bisschen überdramatisiert.
Ja, aber ich meine, vielleicht kennen wir auch die Hintergründe nicht. Wer weiß, warum sie umgekippt ist. Vielleicht gibt es ja irgendeinen seriösen.
Sie hat ja auch gesagt, dass sie sich selber gar nicht erinnern kann. Die ist einfach aufgewacht in dieser Blutlache. Und das ist natürlich schon scary. Also wenn du einen Unfall hast und unten unglücklich aufkommst und dir passiert was, dann ist das schon doof. Aber wenn du wirklich gar nicht weißt, wie du da hinkamst, das fände ich, glaube ich, auch super gruselig. So ein Filmriss.
Also das ist dann natürlich, du hast dann keine Kontrolle mehr. Das ist eigentlich das, was so gruselig dann auch ist. Dann haben wir...
Ich glaube, dann haben wir meine heutige Lieblingsgeschichte.
Okay, ja, was denn?
Lil Nas X wurde aufgegriffen.
Ein Sänger?
Ein Sänger, ja.
Oder ein Rapper eigentlich, aber ich finde, er singt eher.
Ein Rapper und Sänger, sehr berühmt ist dadurch, dass er quasi offen homosexuell ist in einer Musikszene, die dafür bislang nicht als besonders empfänglich galt. und auch sehr fashion forward. Wir haben ihn schon öfter bei Met Gala Events und so erwähnt.
Ich erinnere mich an das eine Outfit, wo er komplett bedazzled war. Es sah schon geil aus.
Als Katze, genau. Das war auch großartig. Und macht auch sehr schöne Videos, muss ich sagen. Die sind auch sehr fashion forward, wenn er denn nicht einfach komplett nackt ist. Und komplett nackt war er nicht, aber fast. Als er aufgegriffen wurde, der rannte in L.A. sehr früh morgens durch die Straße in einer Unterhose und dazu passenden weißen Cowboy-Stiefeln rum. Und
wenigstens color-coordinated. Wenn
es
schon
war
nackt,
super color-coordinated.
Nackt, dann in Style.
Er ist ja nicht nackt, er hat ja eine Unterhose an. Aber das reicht in L.A., um von der Polizei aufgegriffen.
Na, aber er wurde ja eigentlich, also unabhängig davon, dass du natürlich sowieso wahrscheinlich aufgegriffen worden wärst, weil du einfach nur mit einer Unterhose begleitet durch die Straßen rennst. Aber eigentlich ist er ja verhaftet worden, weil er, als dann die Polizei ihn angesprochen hat, weil er dann wohl den Polizeibeamten geschlagen hat.
Ja, beziehungsweise war er wohl auch so ein bisschen neben der Rolle. Er wurde auch gefilmt. Ich weiß nicht, ob von der Polizei oder wem anders. Ich glaube, wem anders.
Fan. Also das war wohl ein Fan, der ihn gesehen hat und dann einfach losgehalten hat. Es gibt mehrere Videos. Ich habe jetzt nur eins verlinkt gehabt. Aber das war so das, was, glaube ich, am klarsten war von allem, die ich gesehen habe.
Ja, und das macht schon Spaß zu gucken, muss ich sagen.
Na, ich wollte nämlich gerade sagen, also optisch ist das schon nett anzuschauen. Und dann fragte er ihn ja, glaube ich, auch, was er denn da eigentlich macht und so. Und dann meinte er, ich weiß gar nicht, was er sagt. Ich glaube, er meinte nur, es geht ihm gut und er soll jetzt einfach an ihm vorbeifahren.
Oder ja, so war er sieht doch auf jeden Fall aus, als würde es ihm sehr gut gehen. Also man
ich
weiß
finde,
nicht.
Er sah
so,
schon
also,
sehr high aus. Sorry, aber.
Genau, sehr, sehr, also high oder.
Also im Sinne von oder? Im Drogenrausch, nicht im Sinne von amüsiert.
Ja. Oder weiß nicht, ein bisschen musste ich auch an so eine manische Episode denken oder so.
Das könnte auch sein, ja.
Es ist so ein bisschen an der Grenze, dass es nicht mehr so ganz gesund aussieht, aber das Level an Faggotry ist einfach unfassbar.
Der ist halt sehr flamboyant, so wie er aufgetreten
ist,
fand ich schon, ja.
Genau, und ich liebe jede Sekunde davon. Es ist so großartig.
Ich fand es ehrlich gesagt auch sehr amüsant.
Ein Style-Icon selbst in einer beginnenden Psychose auf jeden Fall. Ja. Also ich bin sicher, da ist noch eine ernstere Geschichte hinter, vielleicht hören wir die noch, aber vielleicht war er einfach nur sehr gut drauf oder sehr auf Drogen, aber
also
ja,
er wirkte, also irgendwas war auf jeden Fall nicht in Ordnung, also das ist kein Natural High, sag ich mal.
Nee, auf jeden Fall nicht, aber ich finde in dieser, ja, es hat schon was.
Ja, also er war zumindest, cool. Wie man sagt man so schön, er war ein netter Betrunkener, ein netter Haie, genau. Ein netter, wie auch immer, psychischer Break-Mensch, weil es gibt ja dann noch Leute, die werden aggressiv, also das war er zumindest nicht.
Ja, nee, er war so die Art, wo man, weißt du, wenn man so ein bisschen betrunken ist und dann hört man irgendein geiles Lied und geht so die Straße runter und denkt, ach, ich bin jetzt in meinem eigenen Musikvideo und es ist sowieso nachts und keiner guckt zu und so. Nur, dass er dabei halt noch fast nackt war, so, ja. Und es ihm egal war, ob er zuguckt.
Ja, also das war auch, da dachte ich mir auch so, das ist doch mal eine Nachricht, also ja.
Das fand ich auch sehr lustig.
Gut.
Ich hoffe, es hat keine Konsequenzen.
Na, ich kann ich mir nicht vorstellen. Also vielleicht eine Geldstrafe, aber nicht, weil er da nackt rumgerannt ist, sondern weil er eben den Polizisten geschlagen hat. Also, aber ja. Dann haben wir, ich habe sie jetzt mal hier reingenommen, eigentlich ist es eine royale News, aber es droppt halt jetzt einfach auch so ein bisschen in die Celebrity-Ecke mit rüber. Und zwar, ich habe es genannt, die Casa Marius. Marius Morten Høiby ist der Sohn aus erster Ehe von Prinzessin Mette Marit, die Frau von Kronprinz Håkon von Norwegen, also der quasi
oder
jetzt in der Thronfolge.
Oder wie er bei mir immer heißt, Kronprinz Harkonnen.
Der dann jetzt in der Thronfolge quasi als nächstes dran ist. Aktuell sind seine Eltern noch auf dem Thron und die sind aber auch schon beide über 80, also die sind auch gaggerig so ein bisschen. Deswegen ist dann nur noch die
kurz
Frage.
Kurz vorm Abdanken.
Naja, was ist halt die Frage? Also ich glaube, ich gehe davon aus, der König ist ja dann, ich gehe davon
wieso
aus, der
Wieso übergeben
vom Thron.
Die denn nicht in Norwegen? Wieso sitzen die denn da bis zum bitteren Ende?
Na, das ist normalerweise ist das ja auch so, wie es ist, dass man den Thron abgibt, ist eigentlich ungewöhnlich tatsächlich.
Das ist ungewöhnlich?
Das ist ungewöhnlich, ja. Normalerweise stirbst du vom Thron. Also, dass jemand abdankt oder übergibt, so wie es in Holland oder jetzt auch in Dänemark war, normalerweise nicht. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich.
Das ist ja völlig vernünftig, schon wegen der Work-Life-Balance. Damit man wie so ein paar Jahre.
Ja, aber
hat,
deswegen,
man
das ist eine Rolle,
muss.
Die hast du dein Leben lang. Und viele sehen es auch als Verpflichtung. Also zum Beispiel der schwedische König ist auch eine Generation, der würde nie im Leben abdanken, soweit ich das halt weiß.
Wünschen sich das ja alle.
Naja, aber ich meine, das ist halt eine Rolle und dieser Rolle bist du verpflichtet. Genauso war es ja auch mit Elizabeth, also mit der Queen. Du bist dieser Rolle verpflichtet bis zum Tod. Naja, nichtsdestotrotz, dieser Sohn Wir können es relativ kurz zusammenfassen. Er ist angeklagt worden wegen Vergewaltigung, häuslicher Gewalt, Missbrauch und generell Gewalt. Also das sind die Anklagepunkte und
gegenüber Frauen.
Gegenüber Frauen, ja. Also es kam dann wohl raus, dass er jahrelang auch in den Beziehungen, in der er gewesen ist, wohl übergriffig war, also gewalttätig auch war, sowohl, wie sagt man, körperlich als auch physisch. Nee, physisch und, wie sagt man, physisch und...
Physisch und psychisch.
Und psychisch, danke. Genau, also auch anschreien und solche Dinge. Und das war eigentlich, das kam jetzt raus, dass das ja auch schon alles länger so ist. Und er hat dann halt gesagt, er hat psychische Probleme und ist auch in Behandlung und ja, tut ihm leid und so weiter. Und dann dachte man noch, als das rauskam, das war ein einmaliges Vergehen und dann plötzlich machte sich so eine Tür auf und es kamen alle möglichen Vergehen dazu und das Ganze gipfelte jetzt darin, die hatten jetzt haben jetzt quasi seit Januar oder wann das war, haben die jetzt Untersuchungen gehabt und jetzt hat die Staatsanwaltschaft offiziell eben Anklage erhoben mit insgesamt 32 Anklagepunkten und die wichtigsten Anklagepunkte oder die schwerwiegendsten sind halt die Anklagen wegen Vergewaltigung. Tatsächlich wird da auch ein Unterschied gemacht, das wusste ich auch nicht, zwischen Vergewaltigung mit und ohne Geschlechtsverkehr. Mhm. Und man hat dann halt über 100.000 Video- und Fotodokumente untersucht, die auf seinem Telefon waren.
100.000?
Ja. Krass. Also das über Jahre hinweg muss es gegangen sein. Und deswegen hat es jetzt auch...
Also ich glaube, ich habe mein Google-Konto seit 2004 oder so und meine Fotos vielleicht seit 2010, aber ich habe bestimmt keine 100.000 Fotos drauf.
Na, ich kann nur sagen, was die Staatsanwaltschaft gesagt hat. Also ich weiß halt auch nicht, ob das alles ausschließlich von ihm war. Vielleicht waren da auch Freundes-Handy oder so dabei, aber ein Großteil davon muss wohl bei ihm auf dem Handy gewesen sein. Und ja, alles sehr, sehr schwierig. Und ich meine, auf der einen Seite, klar, unschuldig, solange bis die Unschuld bewiesen ist. Bis die Schuld bewiesen ist. Aber die häusliche Gewalt, die lässt sich nicht verneinen. Also die ist definitiv da. Und ich denke, da wird es auf jeden Fall eine Strafe für geben. Die Frage ist dann halt, was ist mit den ganzen restlichen Anklagen? Und er sagt natürlich, er wäre unschuldig, es würde nicht stimmen. Und jetzt, die Gerichtsverhandlung wird dann im Januar losgehen. Und ja, dann wird man sehen, also was dann da an, also dann müssen die ja quasi ihre Receipts, wie man so schön sagt, präsentieren, also die Fakten und dann, ja. Und was ich aber insgesamt halt krass finde, ist, wenn wirklich er wegen allem schuldig gesprochen werden würde, dann wäre die Höchststrafe, die er bekommen könnte, für alles zusammen 10 Jahre. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das finde ich wahnsinnig wenig, wenn man bedenkt, dass da halt allein schon 4-mal Vergewaltigung dabei ist.
Hm.
Aber die Maximalstrafe für Vergewaltigung ist halt 3 Jahre in Norwegen. Und, und ich weiß aber auch nicht, wie das in Deutschland, glaube ich, ist es aber auch so um den Dreh rum. Ich glaube, in Deutschland ist es auch nicht so lang. Wir werden uns das alles angucken. Ich werde auch weiter berichten. Wenn ihr da noch ein bisschen mehr wissen wollt, vor allen Dingen auch mehr Details, dann könnt ihr gerne in den Frankfurter Kranz reinhören. In der aktuellen Folge, die jetzt gerade rausgekommen ist, haben wir ein bisschen zusammengefasst, worum es da eigentlich geht. Das überschneidet sich ein bisschen mit dem, was ich jetzt hier auch erzählt habe. Aber in den Folgen davor, also in der letzten und in der vorletzten Folge auch, haben wir sehr ausführlich über den Fall gesprochen und auch, was da alles Mögliche noch an weiteren Infos und so weiter im Hintergrund an Sachen sind und wie die Familie involviert ist. Und also das läuft ja jetzt alles schon seit Januar. Und das, was ich jetzt hier präsentiert habe, war quasi der Endstand der ganzen Geschichte. Das norwegische Königshaus ist natürlich, ja, erschüttert, aber hat sich bisher nicht großartig geäußert, außer eben, dass sie zu laufenden Verfahren halt nichts sagen. Aber es muss dann jetzt, muss was kommen, wenn im Januar dann die Verhandlungen losgehen. Vor allen Dingen muss was von Mette-Marit kommen. Also, ja. Aber das ist eine andere Diskussion. Da, wie gesagt, wenn ihr da mehr wissen möchtet, lege ich euch den Frankfurter Kranz ans Herz.
Ich habe nebenbei gegoogelt, die Höchststrafe in Deutschland für Vergewaltigung ist bei 15 Jahren.
Okay, und die Mindeststrafe, aber meistens ist es, glaube ich, weniger, was man kriegt. Ja. Ja, ja. Naja, dann haben wir ein kleines Update bekommen für Jimmy Blue Ochsenknecht. Was genau wissen wir da jetzt?
Genau, da ist der Prozess jetzt zu Ende gegangen und er ist zusätzlich natürlich zu der Rückzahlung von seiner Hotelrechnung.
Genau, er war ja wegen Betrug angeklagt, genau.
Die er schon vor längerer Zeit gemacht hat. Verurteilt worden zu 18.000 Euro Strafe in Österreich. Und wenn er die bezahlt, was er wohl schon getan hat, glaube ich, dann gibt es kein Urteil und auch keinen Strafregistereintrag in Österreich.
Er wird nämlich nicht ins Strafregister eingetragen.
Genau.
Ja. Also er ist quasi wirklich...
So eine Art Vergleich mit dem Staat, würde ich jetzt mal...
Genau, aber ganz ehrlich, also das ist der bestmögliche Outcome, also das bestmögliche Resultat, das er kriegen konnte, dass er da wirklich nur mit einer Geldstrafe davon gekommen ist und wirklich mit kein Eintragen im Führungszeugnis, keine Eintragung im Register und was nicht alles. Also ganz ehrlich, 18.000 Euro ist da nichts dagegen. Ja, also da hat er wirklich mehr als Glück gehabt.
Ja. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang und so hätte ich mir merken sollen, aber ich habe gehört, dass diese ganze Geschichte auch kein Einzelfall gewesen sein soll, sondern dass er das wohl öfter gemacht hat oder gebracht hat.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Nahe am Betrugsgeschichten sozusagen.
Also, dass er Sachen dass er lange rausgezögert hat, Sachen zu zahlen. Ja. Genau. Naja. Ich nehme an, er wird dann sich auch gedacht haben, also er ist ja bisher immer mit davon gekommen, ja, und dass dann wirklich dann mal jemand sagt, nee, und jetzt geht's einfach nicht mehr. Ich glaube, damit hat er halt gar nicht gerechnet, ja. Naja, aber okay. Dann gab es oder wird es geben eine Dawson's Creek Reunion für Leute, die Dawson's Creek, die Teenage-Serie, so eine Coming-of-Age-Serie aus den 90ern bis also 90er, 2000er. Wer die nicht gesehen hat, für den ist es langweilig, aber da ich ein großer Dawson's Creek-Fan war, werde ich das hier jetzt nennen. Vor allen Dingen aber ist es insofern spannend, weil nämlich die Schauspieler der Serie gesagt haben, sie kommen zusammen, um eben eine Charity-Aktion zugunsten von zugunsten der Krebshilfe in Anführungszeichen, also zugunsten der Krebsforschung zu machen, dass da eben durch diese Reunion Gelder gesammelt werden. Und das machen sie, haben sie gesagt, für James Van Der Beek, der ja quasi der Hauptdarsteller von Dawson's Creek war. Er hat Dawson gespielt. Das Ding heißt ja Dawson's Creek. Und James Van Der Beek hat ja vor ein Dreivierteljahr, glaube ich, mittlerweile hat er ja bekannt gegeben, dass er an Stage 3 Magen-Darm Krebs erkrankt ist. Also wie sagt man, Stadium 3? Stadium 4 ist, glaube ich, das letzte, oder? Also er war schon recht weit fortgeschritten und kämpft da jetzt ja dagegen. Und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass er er gibt sich guten Mutes. Wie es dann wirklich aussieht, ist eine andere Frage. Und jetzt haben eben mehrere Leute dieser Dawson's Creek Schauspieler auch öffentlich gesagt, dass sie das eben vor allen Dingen machen für ihn, weil sie halt auch zeigen möchten, dass sie für ihn da sind in dieser schwierigen Zeit. Und zu diesen Schauspielern, die dann diese Reunion quasi machen, gehören unter anderem eben, klar, James Van Der Beek selbst, Katie Holmes, Joshua Jackson und Michelle Williams. Und das sind ja alle Schauspieler, die heute auch noch gut im Geschäft sind, außer Katie Holmes. Die hat halt einfach nur gut geheiratet, sag ich mal. Und ja, aber Michelle Williams vor allen Dingen ist, glaube ich, die am erfolgreichste von allen geworden. Und das sind natürlich dann auch Leute, die man kennt. Und unter anderem aber neben diesen großen Schauspielern, die man ja noch kennt, werden dann auch dabei sein Mary Beth Peel, John Wesley Shipp, Mary Margaret Humes, Nina Repeater, Kerr Smith. Das war die obligatorische schwule Rolle in der Serie. Meredith Monroe und Busy Phillips. Ja, und es wird eben in New York dann eine Lesung geben, ich glaube sogar der ersten Folge. Also so eine Art Table Read, was macht man ja immer so. Man kann es vielleicht so sagen, wie eine inszenierte Lesung vielleicht so. Ja. Und unter dem Motto Fuck Cancer wird das Ganze dann stattfinden, bitte?
Oder eine konzertante Aufführung. Das ist eine Oper von einem...
Das klingt natürlich auch sehr schön.
Genau, Symphonieorchester gespielt wird, aber es... Und es singen alle in verteilten Rollen, aber es gibt kein Bühnenbild und so.
Ja, genau. Also so eine abgeschwächte Geschichte. Ja, also ich freue mich da irgendwie. Also es ist natürlich ein nicht so schöner Anlass, aber ich freue mich trotzdem, dass die alle mal wieder so alle auf einem Raum und zusammen und am gleichen Tisch und so. Schon cool. Ja, dann haben wir heute unsere kuriosen News. Ich wollte da schon viel, viel länger mal drüber reden, aber es hat sich bisher nicht angeboten, jetzt aber schon. Aber ich würde sagen, ich überlasse dir das, weil du nämlich gesagt hast, dass du das lustig fandest. Und ich finde nämlich auch lustig.
Ja, was du mir geschickt hast, ist einfach nur der Link zu einer Zeitschrift, von der ich glaube, dass es die vielleicht sogar nur digital gibt. Und diese Zeitschrift heißt Dogue. Also sie wird genauso geschrieben wie die Vogue, aber mit einem D vorne. Und ist eine Fashion-Zeitschrift für Hunde, beziehungsweise über Hunde.
Für und von Hunde, genau.
Beziehungsweise über Hunde von Prominenten.
Genau, also ich habe nochmal nachgeschaut, sagen wir mal so, zu 90% sind das prominente Hunde, die auf dem Cover sind, mit den Promis meistens dabei, aber es sind auch ein paar nicht prominente zwischengestreut. Ich glaube, es geben einem irgendwann halt die prominenten Hunde einfach aus.
Ja, überhaupt, dass die, also ich meine, das wird vom Verlag der Vogue rausgegeben, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ist mit denen eng verwandt und insofern ist es irgendwie klar, warum sie an die Promi-Hunde rankommen. Mhm. Aber es ist schon erstaunlich, überhaupt so viele Prominente irgendwie in ein Heft zu kriegen, die dann ja. über ihre Hunde berichten. Das ist wirklich
also
sehr
normalerweise hast du
sehen.
Einen Promi-Hund per Magazin und der hat dann auch in der Regel das Cover. Und meistens ja. hast du Promi und Hund zusammen auf dem Cover, aber es gibt auch Cover, wo nur die Hunde drauf sind. Dann weiß man natürlich aber nie, wem der Hund gehört. Also es ist immer so.
Und die sind dann aber auch wirklich wie Vogue-Cover gemacht. Also
richtig,
so mit
total
super
krass.
Krasser Inszenierung und die haben total die geilen Klamotten an.
Ja, ja.
Und das sieht sehr, sehr schön aus.
Also jetzt gerade ganz, ganz aktuell haben wir die zwei Hunde von Sabrina Carpenter, die Sängerin, auf dem Cover gehabt. Genau, die sitzen in so einem weißen Range Rover-Modell, sitzen die da halt und haben dann so Doge-Halsbänder um, also so Halstücher um und sitzen da, ja. Also es ist sehr schön inszeniert. Also Sabrina Carpenters Hunde Goodwin und Louie starren on the cover of Doke. und auch gerade wohl ganz aktuell, auch ein Doke-Cover, das dann entweder kurz davor oder danach kam, von Mikey Madison, auch bekannte Schauspielerin, und ihre drei Chihuahuas. Das war so, what? Also ja. Und über die Jahre hinweg verteilt, wie gesagt, gab es ganz, ganz, ganz viele Celebrities mit ihren Hunden. Und ich find's immer am geilsten, wenn du den Celebrity mit auf dem Cover drauf hast, weil dann weißt du sofort, wem dieser Hund gehört. Aber manchmal sind auch die geilsten Cover die halt, wo nur der Hund drauf ist, aber du hast dann halt nie eine Ahnung, wem er ist. Und ein ganz, also schon ikonisches Cover, muss man sagen, hatte der Hund von Demi Moore, Pilaf. Der hatte, das war nur eine komplett weiße Seite, dann hattest du den Schriftzug von Doke oben mit grünen Buchstaben und ganz unten rechts in der Ecke saß der Hund halt, hatte Platz gemacht und hat halt nach oben in die Kamera geguckt und das ist halt, ich weiß gar nicht, was das für eine Rasse ist, es ist so, also so eine Art Chihuahua-Hund oder so, so ähnlich wie ein Chihuahua, ich weiß gar nicht, ob es ein Chihuahua ist und der hat halt irgendwie, das ist glaube ich die Rasse, also dem hängt immer so die Zunge aus dem Mund. Und deswegen, also der sieht einfach nur absolut goldig aus. Und dann halt dieser Hund so ganz alleine, der das ganze Cover halt so quasi, ja, bestimmt und so. Also es ist schon ein sehr, sehr, sehr geiler Shoot auch irgendwie, ja. Also das ist so, ja.
Ich finde, dieses Magazin ist so überflüssig, dass
total,
es
total, absolut.
Schon,
aber
dass
auch
es
diese,
eigentlich
diese Fotos
schon Kunst
sind aber auch alles
ist.
So geil. Also ja. Mariah Careys Hund zum Beispiel ist fotografiert worden am Klavier sitzend mit einer Pfote auf der Taste, so als ob er Klavier spielen würde. Und sie hat aber noch einen anderen Hund, der wurde dann, also einer wurde klavierspielend und einer wurde auf einem Stuhl quasi jaulend, beziehungsweise mitsingend fotografiert und beide hatten so Wollpullover an und der eine noch eine Kette und so, also auch so ein bisschen so Mariah Carey mäßig, also ist ja auch immer so ein bisschen übertrieben. Dann hatten wir Billie Eilish's Hund, wie heißen die denn nochmal, diese Kampfhunde? Ist es nicht Boxer ist es nicht, wie heißen die denn? Na, auf jeden Fall, sie hat so einen schwarzen Hund. Dann hatten wir Sydney Sweeneys Hund, Tank Bubbles, der in einem Pool vor sich hin floatet. Glenn Powells Hund, Brisket, wurde fotografiert mit einer Fliege im Restaurant sitzend. Ayo Edebiri und ihr Hund Gromit. Kiara und ihr Hund Love Princess. Okay. Anna Wintour hat drei Hunde wohl. Bo Radley, Harper und Atticus Finch. Ja, die da halt auf so einem Sofa halt sitzen.
Also man lernt auch sehr schöne Hundennamen eigentlich.
Ja, Missy Elliots Hund heißt Fendi Dior. Apropos, wahrscheinlich ihre Lieblingsmarken, würde ich mal sagen.
Aber irgendwem hieß Biggie Smalls, fällt mir dann wieder ein.
Ja, sehr
bei
schön.
Bei Missy Elliott, das fand ich auch sehr schön.
Also ich bin ehrlich gesagt davon überrascht, wer alles einen Hund hat. Also, mir war das gar nicht klar, dass so viele Celebrities Hunde haben. Das war so, what? Also, du hast schon recht, dieses Magazin ist wirklich das überflüssigste Magazin ever. Und das ist halt, finde ich, auch so das perfekte Symbol für Hollywood Überschuss.
Ja.
Also was ist so dieses, man hat von, also zu viel Champagner, zu viel Bling-Bling, zu viel Mode, zu teuer, zu groß und dann halt auch noch das. Ja, aber es ist auch irgendwie witzig und ganz ehrlich, ich würde es lesen. Also es ist schon irgendwie geil. Ja. Es gibt eine Unterkategorie, wenn man dann auf der Seite ist von The Doke Magazine, da kann man sich so ein paar alte Cover und so angucken, da könnt ihr ja mal raufgucken. Ja, also es ist schon, sehr geil. Und offensichtlich wird es ja auch gelesen. Und es ist, mittlerweile habe ich auch gelesen, es ist auch so ein bisschen, mittlerweile so ein bisschen so ein Prestige-Ding unter den Hollywood-Schauspielern.
Ja, kann ich mir voll gut vorstellen.
Also mein Hund war quasi auf dem Cover von Dogue, ja. Und ich dachte so, what? Also ich habe da auch erst von gehört. Und zwar als jetzt Demi Moore ja, sie hatte ja, wie hieß der Film nochmal, wo sie da ihr Rückgrat da so aufgeschlitzt wurde. Wie hieß der denn nochmal, wo sie diese Drogen-Allegorie irgendwie...
S, irgendwas mit S. Fällt mir gleich ein. Substance.
Ja, Substance, genau. Da hat sie doch jetzt einen Preis für auch gekriegt und war ja an aller Munde. Und da war sie auch in der Graham Norton Show. Und in der Graham Norton Show sagte dann Graham Norton plötzlich, ja, sie hätte ja ihren, also es gibt ja jetzt Neuigkeiten, ihr Hund hätte ja jetzt ein Cover in Dogue bekommen, ob sie da mal erklären könne. Und dann hat sie dann halt erklärt, sie hatte halt einen Hund und es gibt diese Zeitschrift und der hat jetzt dieses Cover gekriegt und so. Und sie meinte, sie hat den Hund dabei. Und der so, wie, die hast du dabei? Also er meinte, der Hund ist hinten Backstage und sie kann ihn holen, wenn er möchte. Und dann hat er gesagt, ja, ja. Und dann hat sie ihn nach vorne geholt vor die Kamera und dann hing ihm da die Zunge echt fast bis zum Knie runter und wir so alle, what? Und sie meinte, ja, das ist halt so, der ist halt alt und mittlerweile hängt die Zunge halt immer quasi aus dem Mund und so. Und die meinte, und der war aber halt einfach so niedlich, weil der war halt einfach so wahnsinnig klein und so klar, so ein bisschen Babyschema, weißt du? Der war dann so klein und hatte so große Augen und dann hing ihm noch die Zunge so raus und so. Und dann wurde auch noch das Cover eingeblendet, wo er ja auf diesem Cover ganz alleine komplett weiß irgendwie dieses Cover bestimmte und so. Und
das,
man,
so süß.
Das ganze Publikum war so, weißt du, das war ein einziges, also es war schon sehr lustig. Und da habe ich das erste Mal davon überhaupt was mitbekommen. Und ich dachte so, was? Und dann habe ich ein bisschen angefangen zu recherchieren und ganz ehrlich, du landest da sehr schnell in einem großen Loch. Also es ist wirklich,
aber
also,
ein sehr heilsames Loch.
Ja, ja. Und wie gesagt, meine größte Überraschung war tatsächlich eher die, dass ich gesagt habe, was, die haben alle Hunde? Also das war irgendwie so, what? Naja, gut, also das war ein bisschen was fürs Herz. Da lassen wir euch die Links in den Shownotes. Dann haben wir noch...
Verliebt, verlobt, verheiratet.
Verliebt, verlobt, verheiratet, genau. Also nachdem wir ja so viele Geknutsche und Sommerflirts hatten, sind wir jetzt ein bisschen entspannter diese Woche unterwegs. Gerüchte. Florence Pugh, die ja lange Single war und auch immer sehr laut darüber, dass sie eigentlich kein Single sein will, hat dann nach langer Zeit Spekulationen zugegeben, dass sie in einer Beziehung ist mit Finn Cole. Und jetzt, nachdem sie quasi bekannt gegeben haben, dass sie daten, wurde die Gerüchteküche laut, dass sie angeblich heimlich verlobt seien. Und alle so, what?
Das
und,
heißt, ja. Sie geben immer nur ein Beziehungsstadium zu, wenn sie das nächste schon erreicht haben. Ne?
Vermutlich.
Also, wir haben die ganze Zeit spekuliert, dass sie zusammen sind. Sie haben dazu nichts gesagt. Jetzt haben sie gesagt, dass sie zusammen sind, aber jetzt ist die Gerüchteküche schon einen Schritt weiter und sagt, eigentlich sind sie schon verlobt. Das heißt, wenn wir dann die Vogue-Hochzeitsstrecke kriegen, sagen sie gleichzeitig, wir sind übrigens verlobt.
Genau. Und vielleicht. Oder wenn sie dann halt geheiratet haben, dann so, oh, Überraschung. Ja. Aber ich wollte nochmal gerade gucken, warum glauben wir, dass sie verlobt sind? Ich sehe jetzt keinen Ring.
Das ist einfach ein völlig unsubstanziertes Gerücht.
Okay, also ist sie verlobt? Fragezeichen. Nein, Punkt. Aber zumindest ist sie in der Beziehung, das ist doch schon mal schön für sie, weil, wie gesagt, sie hat lange wirklich gesagt, sie möchte kein Single sein und sie findet Single sein doof und deswegen, ja, aber sie hat es dann nicht übers Knie gebrochen und jetzt ist ja dann offensichtlich doch jemand da, mit dem es klappt, deswegen, ja. Ja, das war eigentlich schon so beziehungstechnisch das, was wir haben. Wir haben dann noch zwei Babys und zwar... Millie Bobby Brown und Jake Bon Jovi haben ja vor kurzem erst vor einiger Zeit geheiratet, wo ja alle schon so überrascht waren, weil die beide ja auch noch so jung sind. Und jetzt kam die Nachricht, dass sie ein gemeinsames Töchterchen bekommen haben, und zwar per Adoption. Millie Bobby Brown ist 21 und Jake Bon Jovi ist 23, also nur auch vom Alter her und so, damit man es einordnen kann. Sie haben halt gesagt, also eine Nachricht auf Instagram veröffentlicht, diesen Sommer haben wir unser süßes Mädchen durch Adoption in unserer Familie willkommen geheißen. Wir freuen uns wahnsinnig darauf, dieses neue Kapitel von Elternschaft jetzt in Ruhe und Frieden beginnen zu können. Und dann waren wir drei. In Liebe, Millie und Jake. Das war ein bisschen überraschend.
Finde also, ich ganz cool, dass sie adoptieren.
Ja, es sind also, mehrere Dinge, die daran überraschend sind. Zum einen erstmal, dass sie jetzt schon an Kinder denken, weil ich meine, 21 und 23 ist ja wirklich noch sehr jung Und das war ja auch schon das, wo die Öffentlichkeit gesagt hat, seid ihr sicher, dass ihr auch jetzt schon heiraten wollt? Weil ihr seid ja auch wahnsinnig jung, auch einfach um zu heiraten. Und oft ist es ja so, dass dann halt solche Beziehungen, also diese klassischen Highschool-Sweetheart-Beziehungen, weißt du, das ist ja genau dieses Alter, dass die ja oft dann auch auseinandergehen und nicht halten. Das ist ja statistisch gesehen, ist es ja oft so, dass die auseinandergehen. Aber jetzt ist es so, dass sowohl Jakes Eltern, also John Bon Jovi und seine Frau, die waren auch klassische Highschool-Sweethearts. Und der hat halt gesagt, das hat er quasi auch in seiner Familie vorgelebt bekommen, dass es halt funktionieren kann. Und das möchte er mit seiner Frau dann eben auch. Und sie hat auch gesagt, dass sie da voll drauf setzt. Und genau das Gleiche haben sie jetzt auch gesagt, was Kinder angeht. Also sie hat gesagt, wir kommen beide aus einer Familie mit jeweils 4 Kindern. Also sie haben beide jeweils 3 Geschwister, was ja doch, sag ich mal, größer ist als die übliche Mutter, Vater, Kind oder 2 Kinder, weißt du?
Mhm.
Und sie möchten gerne auch ein Haus voll Kinder haben, also mindestens 4. Und sie meinte, meine Mutter hat mich auch bekommen, als ich 21 war. Also da ist es normal, dass wir sozusagen früh loslegen. Auch meine Schwester, glaube ich, hatte sie gesagt, wenn ich mich nicht täusche, hat auch irgendwie früh schon Kinder gekriegt. Und sie würde das gerne auch so handhaben.
Ja, ihr Vater war wohl 19, ihre Mutter 21, als sie das erste Kind bekommen haben.
Und genau, und sie will es wohl auch so handhaben. Und was ich jetzt halt überraschend finde, also erstmal, das ist erstmal überraschend, aber ich meine, gut, wenn sie sich jetzt dafür entschieden haben, ist ja dann gut für sie, dass sie wissen, dass sie da voll drauf setzen und wissen, was sie da auch möchten und es auch durchziehen wollen. Und dass sie dann aber gesagt haben, sie adoptieren und versuchen es eben nicht mit, also damit, dass sie schwanger wird, halt auf biologisch natürlichem Wege, sag ich mal, das ist auch überraschend, wobei man da natürlich nicht weiß, wie die Hintergründe sind. Das kann einfach sein, weil sie gesagt haben, okay, wir wünschen uns jetzt Familienzuwachs und für uns ist Adoption eine Möglichkeit, die wir gerne ausnutzen möchten, weil ich nicht schwanger werden kann oder weil es vielleicht auch Probleme gibt oder weil ich vielleicht auch nicht schwanger werden will selbst. Ja, also es gibt ja ganz viele verschiedene Varianten und dann gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, das dann zu lösen. Also man kann ja dann eine Leihmutterschaft vielleicht auch, also organisieren, wenn man halt vielleicht auch möchte, dass die eigene DNA da irgendwie mit reinkommt oder man kann, ja, es gibt ganz viele andere, verschiedene Varianten und Adoption ist eben auch eine Variante und das hört man aber nicht so häufig und also zumindest nicht bei Celebrities und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass hier jetzt ganz klar gesagt wird, wir haben adoptiert und wir freuen uns und jetzt, ja, jetzt sind wir eine Familie.
Finde ich auch cool.
Ja, also ich bin gespannt. Ich persönlich bin halt immer noch der Meinung, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles hält, wenn die so jung sind. Aber ich hoffe es natürlich für sie. Und wir wissen aber sonst nichts. Also wir wissen, es ist ein Mädchen, aber das war's. Also kein Name oder so, ja. Aber nichtsdestotrotz fand ich es nur überraschend, aber eine schöne Nachricht. Dann haben wir noch Michelle Williams, die zum 4. Mal Mutter geworden ist. Und also, und da das Kind, das jetzt dazugekommen ist zur Familie, das ist durch eine Leihmutter ausgetragen worden, Christine. Da hat sie sich auch nochmal ganz herzlich bei Christine bedankt, die halt geholfen hat, dass die Familie jetzt komplett ist. Und sie hat aus erster Beziehung mit Heath Ledger, hat sie die jetzt 18-jährige Tochter Mathilda. Und dann hat sie mit ihrem aktuellen Partner 2 Kinder bekommen, wo sie quasi selbst schwanger war. Und jetzt dann noch das 3. Kind mit dem aktuellen Partner, also für sie dann das 4. Kind, über eine Leihmutterschaft. Also da ist alles so ein bisschen, es fehlt eigentlich nur eine Adoption, dann haben wir alles zusammen. Das ist genau, also da wurden alle Wege sozusagen ausgenutzt, die irgendwie möglich waren. Und das heißt, sie hat jetzt 3 Kinder zu Hause unter 5. Das ist halt natürlich auch echt anstrengend. Ich meine, sie wird vielleicht eine Nanny haben, aber nichtsdestotrotz, ja. Also da musst du gut röteln, sage ich nur.
Das klingt nach Arbeit, ja.
Ja. Eine Freundin von mir, eine gute Freundin hat, also mittlerweile sind sie schon älter, aber sie hatte 2 Kinder unter 3. Und das ist, also 2 Kinder unter 3, das ist, also, da hat man auch Verständnis, dass man sonst für nichts anderes irgendwie Luft hat, ja. Und ja,
meine
Michelle
besten
Williams,
Freundin und ihren beiden Kindern im Urlaub, als die unter 3 waren, mehrmals. Und
ja,
da lebt man sehr im Moment.
Ja,
auf
ja.
Jeden Fall.
Und es kostet einfach auch viel Energie und die haben auch so viel Energie und ja.
Ja.
Michelle Williams hat so ein bisschen dann darüber gesprochen, wie es für sie halt ist jetzt als arbeitende Mutter mit so vielen Kleinkindern und dass sie halt ständig auch dieses schlechte Gewissen hat, aber dass sie und so weiter und so fort. Und ja, das, was sie erzählt hat, stimmt alles. Auf der anderen Seite habe ich da aber auch nur wenig Mitleid, weil ich mir halt denke, ja, du magst eine arbeitende Mutter zu sein, aber es ist immer noch ein Unterschied zwischen dir, die ans Filmset geht und dann irgendwie, keine Ahnung, für jede Folge ihrer Serie $50,000 kassiert. Und eine Mama, die vielleicht am Band in der Fabrik steht und irgendwie, was weiß ich, Schokolade packen muss oder so, weißt du? Also, ja. Also es hält sich in Grenzen, sag ich mal. Aber trotzdem freue ich mich für sie, dass da jetzt eben offensichtlich ihr Kleeblatt komplett ist. Und ja, schön.
Ja.
Und es ist natürlich immer besonders überraschend, wenn es dann heißt, wir haben ein Kind bekommen oder wir sind nochmal Eltern geworden, wenn du dann halt dich kurz am Kopf kratzt und überlegst, Moment mal, waren die schwanger? Und mittlerweile ist das ja aber eben, also zumindest in Hollywood ist das kein Ding mehr. Die haben ja auch, die können sich dann ja auch leisten, aus verschiedenen Wegen zu wählen. Also eine Leihmutterschaft oder eine Adoption oder wie auch immer. Leihmutterschaft ist halt einfach teuer. Und deswegen, ja, kommt das für viele, ich sag mal, normale Eltern mit normalem Gehalt eher nicht in Frage. Unabhängig davon, dass es in Deutschland auch verboten ist.
Ja, das kommt sehr erschwerend hinzu.
Ja, ja, ja. Dann war es das für die Woche, oder?
Ja, dann sind wir durch.
Sehr gut. Dann hören wir uns in der Woche drauf. Und wie gesagt, wenn ihr ein bisschen gute Laune oder so vertragen könnt, dann schaut euch Dog. Dieses, also, alleine, also ich meine, es ist ja schon ein bisschen so die Nischstreich, oder?
Dog.
Dog und Vogue. Also ich meine, es ist ja klar, wenn man Dog liest, was gemeint ist. Das ist großartig.
Das ist okay. Wirklich toll.
Dann macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.